Liebe Brüder und Schwestern, das Thema des Abends lautet: Die politische und religiöse Großwetterlage im Reformationsgedenkjahr 2017. Ich möchte aus dem Wort Gottes zunächst einige Verse lesen, zu diesem Thema passend, aus Psalm 2. Psalm 2. Hier lesen wir im Wort Gottes Folgendes. Warum toben die Nationen und ersinnen die Völker nichtige Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herrscher halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Sie sprechen, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Aber der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Einst wird er in seinem Zorn mit ihnen sprechen und mit seinem Grimm wird er sie erschrecken. Und der Herr spricht, ich habe meinen König auf meinem heiligen Berg Zion eingesetzt. Verkünden will ich den Beschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Soweit dieses Wort. Ich möchte noch mit uns beten, bitten, dass er dazu aufsteht. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass du deinem Sohn das Reich verheißen hast. Und jetzt leben wir in der Sammlungszeit der Gemeinde, wo sich zeigt, wer dich von Herzen liebt, wer wiedergeboren ist durch deinen Geist. Herr, bereite uns zu, dir zu dienen in Zeit und Ewigkeit. Und wenn jetzt wir in der Endzeit stehen, wo die Völker wüten, wo das Chaos sich ausbreitet, schenk Orientierung deiner Gemeinde. Leite uns jetzt auch durch diese Endzeitkonferenz, durch deinen Heiligen Geist. Lass uns dein Wort recht verstehen und die Zeitereignisse durchschauen. Lob und Preis sei dir gebracht. Amen. Amen. Ja, die Nationen toben und ersinnen nichtige Pläne. Wer kennt heute noch Adenauer, wenn man jetzt Jüngere fragt? Kaum noch. Wer kennt noch Willy Brandt? Wenn man Jüngere fragt, kaum noch. Wer kennt Helmut Kohl? Wenn man Jüngere fragt, kaum noch. Wer kennt Angela Merkel? Wenn man in 10 Jahren fragt, vielleicht kaum noch jemand. Ja. Also ihr seht, so schnell vergehen die menschlichen Namen, die Einflüsse dieser Welt. Was heute wichtig erscheint, ist morgen schon weitgehend vergessen. Und doch ist es natürlich wichtig, dass Menschen auch diese Aufgaben übernehmen, gemäß Römer 13 die Obrigkeit darzustellen. Wir wollen beten für die Obrigkeit, wir wollen einstehen für sie. Aber wir wissen, viel Gottlosigkeit, viel Gottesferne herrscht in dieser Welt. Wir sind als Christen Bürger zweier Welten. Wir sind schon Himmelsbürger, wenn wir Kinder Gottes sind, durch Jesus Christus erlöst und wiedergeboren zum neuen Leben. Wir sind aber noch auch Bürger und Bürgerinnen dieser Welt, wo wir auch uns einsetzen, sodass wir Salz und Licht sind und uns dem Bösen entgegenstellen. Auch das ist unser Auftrag. Und wenn wir jetzt das Thema haben, die politische und religiöse Großwetterlage im Reformationsjahr 2017, ist das ein riesiges Thema. Ich muss es beschränken, hauptsächlich auf die religiöse Großwetterlage, da es ja auch um Reformation geht und was daraus gemacht wird aus dem Reformationsjahr, nämlich, dass man versucht, die Reformation rückgängig zu machen, durch die große Ökumene, das wird das Hauptthema sein heute Abend. Ich habe auch an anderen Stellen schon darüber geredet. Aber ich möchte vorher noch zur politischen Lage ganz kurz auch einiges bemerken. Gestern habe ich mit jemandem geredet, ich denke, es war kein entschiedener Christ, aber der hat einfach gejammert, überall sind Brandherde, ob man in Syrien schaut, in der Türkei, auch in Europa, in Amerika, in Russland, in Nordkorea. Überall ist ein Chaos, Kämpfe, Diskussionen, Unklarheit, wie es weitergeht. Die EU bricht auseinander und so weiter. Ja, auch die Wahl am nächsten Sonntag wird hier ganz entscheidend sein in Frankreich. Und ja, viele sind verunsichert, wie das alles weitergeht. Und ich bin überzeugt, dass am Ende es auch in der Endzeit zu immer größerem Chaos kommen wird und dass dann der Ruf nach dem starken Mann erklingt. Das Motto der Freimaurer lautet Divide et Impera, das heißt Teile und Herrsche. Die Mächte, die im Hintergrund agieren, sie lassen sogar diese Aufsplitterung in neue Nationalstaaten zu. Aber sie hoffen, dass dadurch das Chaos so groß wird, dass dann umso lauter der Ruf nach der Weltautorität erklingt, nach dem starken Weltführer. Und wir wissen aus der Bibel, das wird der Antichrist mit seinem falschen Propheten sein. Zurzeit werden Kriege geradezu gefördert, etwa in Afrika und in arabischen Ländern. Und daraus entstehen wiederum große Fluchtbewegungen, insbesondere in den Norden, also nach Europa oder nach Amerika. Und dadurch sollen diese Staaten wiederum, die bisher noch wirtschaftlich relativ gut standen, destabilisiert werden, sodass auch hier das Chaos überhand nimmt. Der Islam wird dazu eingesetzt, die radikal-islamischen Bewegungen, um hier durch Terror und Gewalt die Menschen in die Flucht zu jagen. Und gleichzeitig als Gegenbewegung hier bei uns entstehen neue Nationalismen, was durchaus verständlich ist. Man will nicht mehr die Grenzen öffnen, man möchte sich abschotten, protektionistische Maßnahmen erheben. In den USA schreitet das voran unter der Regierung von Donald Trump. Ich lese gerade das Buch über ihn von David Horowitz, Big Agenda, Präsident Trumps Plan, Amerika zu retten. Das gibt es bisher nur auf Englisch. Sehr interessantes Buch, was den wirklichen Plan zeigt. Und vor allem ist es der Plan, gegen diesen Internationalismus wieder neue Grenzen aufzurichten, Amerika zu stabilisieren, auch gegen die wirtschaftliche Krise, gegen die Islamisierung und gegen die Gender-Ideologie. Aber das wird natürlich durch die linksgeschalteten, gleichgeschalteten Medien alles nur negativ gezeichnet. Ähnlich ist es auch in anderen Nationalstaaten, in Ungarn oder in Österreich wäre ja auch fast ein FPÖ-Vertreter Bundespräsident geworden, eventuell in Frankreich, ist noch unsicher. Natürlich gibt es da auch Probleme, ist auch nicht alles christlich und deshalb ist es immer eine schwierige Sache, wenn wir politische Stellung nehmen. Wir können uns da immer auch in ungute Nesseln setzen und es ist letztendlich weltlich. Ja? Und die Frage stellt sich natürlich jedem, gehe ich wählen oder nicht? Wähle ich eben das kleinere Übel? Denn eine völlig saubere Partei im christlichen Sinne gibt es nicht, auch wenn sie sich christlich nennt, auch bei uns nicht. Also wir haben es immer mit mehr oder weniger guten Regierungen zu tun. Für mich ist der Maßstab immer, wie nah steht eine Partei mit ihrer programmatischen Zielsetzung dem, was in den 10 Geboten steht, also Schutz der Ehre Gottes, Schutz von Ehe und Familie, Schutz des Lebens, auch des ungeborenen Lebens, Heiligung des Feiertags und so weiter. Das sind für mich die Maßstäbe in der Politik. Und auch jeder Christ sollte auch nach diesen Kriterien, denke ich, prüfen. Ich werde jetzt hier natürlich jetzt nichts weiter sagen und schon gar keine Wahlempfehlung abgeben. Ich habe schon für verschiedene Parteien Stellung genommen, aber jedes Mal wurde ich danach enttäuscht. Das ist auch jetzt wieder so. Ja, es gibt also keine Partei, die wirklich ganz im Sinne der Bibel handelt, weil wir eben in dieser Welt stehen. Und da sind vermischte Kräfte am Werken, christliche Elemente und antichristlich auch innerhalb jeder Partei. Das macht uns nüchtern, aber umso mehr sollen und dürfen wir auch beten für die Politiker. Ja, es wird also angesichts dieser ganzen Destabilisierung auf parteipolitischer Ebene, auf weltpolitischer Ebene, auf europapolitischer Ebene, wird wohl immer stärker in der Zukunft eine Weltautorität gesucht werden. Und diese Weltautorität bietet sich besonders auf religiösem Bereich an in Gestalt des Islam. Nicht des Islam, des Papstes. Luther hat es sehr deutlich ausgedrückt. Er hat gesagt, der Islam hat einen zu deutlichen schwarzen Teufel. Aber Rom hat einen nicht so leicht zu durchschauenden weißen Teufel. Ja? Und das ist das Gefährliche. Das werde ich heute Abend noch darstellen. Wobei ich sagen muss, es gibt viele aufrechte, freundliche Katholiken, die es ernst meinen, die auch vielleicht gar nicht die katholischen Dogmen alle kennen. Manche wollen wirklich nach der Bibel leben. Aber jeder, der in der katholischen Kirche Mitglied ist, ist an sich verpflichtet, letztendlich alle katholischen Lehren, katholischen Dogmen zu halten. Ich war selber katholisch, ich weiß, wovon ich rede. Und der Papst, der es geschafft hat, sämtliche Religionen zusammenzubringen bei diesen Weltfriedensgebetstreffen in Assisi und so weiter. Er scheint diese Integrationsfigur zu sein für die Welteinheit, für die neue Weltordnung. Der Papst, vielleicht eher als falscher Prophet, zusammen dann mit dem politischen Weltführer, der dann der Antichrist sein dürfte. Aber schon Luther und die Reformatoren haben deutlich geschrieben, im Unterschied zu heutigen weichgespülten Evangelischen und Evangelikalen, dass das Papsttum antichristlich sei. Eine der letzten Schriften Luthers lautete: gegen das Papsttum von Rom, vom Teufel gestiftet. Und heute versucht die EKD, Evangelische Kirche in Deutschland, zusammen mit Rom das 500-Jahres-Reformationsjubiläum zu feiern und die Kirchen zu vereinigen. Kommen wir jetzt zu diesem Thema. EKD und Vatikan streben zusammen. Aber solange Rom nicht seine unbiblischen Dogmen aufgibt, ist es eine Einheit ohne Wahrheit und dadurch eine babylonische Vermischung gemäß Offenbarung Kapitel 17 und 18. Würde Rom alle unbiblischen Lehren aufgeben, dann wäre es eine Einheit in der Wahrheit. Würde Rom auch allein so glauben, wie es in der Bibel steht? Ja, würden alle Kirchen so glauben, wie es allein in der Bibel steht, nichts hinzutun und nichts hinwegtun, dann gäbe es keine Aufspaltung mehr in verschiedene Kirchen. Aber leider haben Menschen vieles verändert. Also die katholische Kirche, um es mal etwas platt zu sagen, müsste erst zu einer Bibelgemeinde werden. Ja, dann könnten auch die biblischen Gemeinden mit Rom, das sich dann verändert hätte, zusammengehen. Aber solange es Bibel und Tradition, Bibel und Lehramt, Bibel und angeblich unfehlbare Dogmen behauptet, solange ist keine Einheit möglich. Und Rom ist nicht reformierbar, weil es sich ja durch diese drei Unfehlbarkeitsdogmen und viele weitere Lehren festgelegt hat, festgeschrieben hat und davon nicht abrücken kann, ohne sich aufzulösen. Rom müsste sich auflösen, aber dann wäre es nicht mehr die römisch-katholische Kirche. Aber sie kann sich nicht auflösen, weil sie ja diese angeblich unfehlbaren Dogmen zementiert hat. Also ist es in einer Zwickmühle und es kann eine Ökumene deshalb nur entstehen, in welche Richtung? Indem alle Richtung Rom marschieren. Es kann nur eine Rückkehr-Ökumene nach Rom sein und nicht umgekehrt. Und wenn die EKD und wenn führende Evangelikale heute mit der römisch-katholischen Kirche immer mehr zusammenarbeiten wollen, dann kann das nur in diese Richtung gehen. Alle Wege führen nach Rom und nicht nach Wittenberg. Das ist eine Illusion.
Ein Weg zu Gott.
Ja. Aber nur ein Weg zu Gott, sagt unser ehemaliger römisch-katholischer Priester Johannes Rahmel. Vielen Dank, Johannes. Ja, nun also ein Zitat von Kardinal Kasper. Er war der ehemalige Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen und hat bei einem Vortrag vor einigen Jahren in Ellwangen gesagt, das wurde auch in die Dia Sprectum zitiert, ich zitiere, die Einheit der Kirchen kommt so überraschend wie der Fall der Berliner Mauer. Zitat Ende. Machen wir uns darauf gefasst, es könnte tatsächlich so passieren. Und wenn es nach dem Willen der Kirchenoberen ginge, dann wäre es in diesem Jahr schon soweit. Aber wir wissen nicht, ob es so schnell funktioniert. Kasper und andere Wilkens auf evangelischer Seite, die wollen das. Aber es gibt natürlich auch noch starke Widerstände in den verschiedenen Kirchen. Im Reformationsjubiläumsjahr 2017 jedenfalls soll diese Einheit einen großen Schritt vorankommen. Oder sogar herbeigeführt werden. Das ist unser Hauptthema heute Abend. Ist das ein Verrat an der Reformation und an der Bibel? Ich denke ja. Es ist sogar ein Verrat an Jesus Christus, wie ihn die Bibel lehrt, nicht wie ihn die katholische Kirche lehrt. Die Reformatoren betonten das Vierfache allein. Allein Christus und nicht irgendwelche katholischen Heiligen oder Religionen oder Ideologien. Allein die Heilige Schrift und nicht die Schrift und die Tradition und Neuoffenbarungen und päpstliche Dekrete. Allein die Gnade und allein der Glaube und nicht religiöse Leistungen, Ablass, sakramentale Rituale, psychologische Methoden und anderes. Wer es nicht glaubt, dem möchte ich einmal einige katholische Sonderlehren nennen. Mit Jahreszahlen, die bis heute festgehalten werden. Keine einzige, auch der Ablass, wurde bisher zurückgenommen. Auch der Ablass nicht. 355 nach Christus beansprucht der römische Bischof, er sei der Papst, der direkte Nachfolger des Apostelfürsten Petrus. 375 nach Christus wird die Heiligenverehrung offiziell eingeführt. Nach Römer 1, Vers 25 ist das Götzendienst. Wir sollen Gott allein verehren. 397 nach Christus entwickelt sich als Folge davon der Reliquienkult, das heißt Überreste von verstorbenen Bischöfen und Heiliggesprochenen werden als wundertätig verehrt. Zum Beispiel werden solche Knochen in katholische Altäre einbetoniert, wodurch diese Altäre eine wundermagische Wirkung zur Verwandlung der Hostie ausüben sollen. Das ist also magisches Denken. Wir waren jetzt mit unserer amerikanischen Reisegruppe in den USA unterwegs, in New Orleans, eine sehr katholische Stadt. Da blüht der Voodoo-Kult und das verbindet sich alles. Es ist die katholische Religion ist eine Religion, die alles in sich integrieren kann. Nicht? Es wird alles vermischt, diese falsche Heiligenverehrung. Der Reliquienkult. Dann 431 nach Christus in Ephesus, der Stadt der Diana der Epheser, wird dann Maria, die Mutter Jesu, als Mutter Gottes oder Gottesgebärerin dogmatisiert. Man brauchte plötzlich wieder eine Muttergottheit, so wie früher die heidnischen Epheser. 529 bilden sich die ersten Mönchsorden, und zwar die Benediktiner in Italien. Mönche gab es vorher schon im Buddhismus zum Beispiel, in vorchristlicher Zeit. Aber jetzt ist auch in das sogenannte Christentum eingedrungen. 550 wird das Sterbesakrament, die letzte Ölung, eingeführt. 592 die Behauptung eines Fegefeuers nach dem Tod. Dass also nach dem Tod noch eine Reinigung möglich sei. Was die Bibel aber ganz klar verneint, findet nur in den Apokryphen eine Stelle. Aber die Apokryphen sind nicht Gottes Wort. 688 wird gesagt, dass Kreuze aus Holz, Stein oder anderen Materialien angebetet werden sollen. 715 wird gelehrt, dass Heilige im Gebet angerufen werden können. Das ist aber nach 3. Mose 19, Vers 31 Spiritismus. Wir sollen nur Gott anbeten, den Vater, den Sohn durch den Heiligen Geist, aber nicht irgendwelche verstorbenen Menschen. 787 wird die Bilderverehrung eingeführt, gegen das Bilderverbot in 2. Mose 20, Vers 4. Und das wurde aus den 10 Geboten dann herausgenommen, nicht dieses Bilderverbot. 1074 wird gelehrt, dass die Priester ehelos bleiben sollen. Also der Zölibat gegen 1. Timotheus 4, 1 bis 5, wo steht, dass das Lehren von Dämonen sind. Und 1. Korinther 9, Vers 5. Im Jahr 1100 werden Seelenmessen für Verstorbene eingeführt. Wird bis heute damit Geld verdient, katholischen Kirchen. 1115 wird der Ablass eingeführt, erst 1115. Das ist der Freikauf von zeitlichen Sündenstrafen aus dem Fegefeuer durch Bußleistungen oder durch Geld. Und ich habe schon gesagt, den Ablass gibt es auch heute noch, hat sich nichts geändert. 1208 wird das Rosenkranzbeten eingeführt. Da werden diese Perlen durchgebetet und immer einige Ave Marias und dann wieder zur Tarnung und Vater Unser, aber dann wird immer diese falsche Maria angerufen im Gebet. 1215 wird die Wandlungs- oder Transsubstantiationslehre dogmatisiert. 1246 von Leichnam eingeführt. 1414 der Wein wird dem Kirchenvolk vorenthalten, es bekommt nur noch die Hostie. Gegen Matthäus 26, Vers 27, wo steht, trinket alle daraus aus dem Kelch. 1545, als Luther bereits aufgetreten ist und die Reformatoren, hat man das Tridentinische Konzil veranstaltet. Und da wird Folgendes gegen die Reformation beschlossen. Erstens, wer behauptet, allein durch den Glauben werde der Sünder gerechtfertigt, der sei ausgeschlossen, und zwar aus der Kirche und aus der Erlösung. Und wer behauptet, die empfangene Gerechtigkeit werde nicht vor Gott durch gute Werke vermehrt, sondern diese Werke seien nur Früchte und Zeichen der erlangten Rechtfertigung, der sei ausgeschlossen. Aber genau das waren die Hauptlehren der Reformation. Der Glaube rettet und die Werke sind die Folge, aber die Werke retten uns nicht, sondern wir tun sie als Zeichen und aus Dankbarkeit. 1564 werden die Apokryphen zum Wort Gottes erklärt. Und erst im 19. und 20. Jahrhundert kamen dann drei unfehlbare Dogmen, wurden dann vom Papst zementiert. 1854 wird behauptet, Maria sei unbefleckt empfangen worden. Also nicht nur Jesus, sondern auch Maria schon, sei ohne Erbsünde zur Welt gekommen. Aber das steht gegen Römer 3, Vers 10, wo es heißt, da ist keiner, der gerecht ist, nicht einer. Außer Gott, außer Jesus. 1871 wird die Unfehlbarkeit des Papstes behauptet und dogmatisiert. Und 1950 schließlich, noch im 20. Jahrhundert, 8 Jahre vor meiner Geburt erst, wird als unfehlbare Lehre verkündigt, Maria sei leibhaftig zum Himmel aufgefahren, also Maria Himmelfahrt. Ich frage jeden ernsthaften Katholiken, wo steht das alles in der Bibel? Wenn er mir diese Stellen zeigt, dann werde ich sofort übernehmen. Aber in der Bibel findet sich alles das nicht. Und mit dieser katholischen Kirche, die bisher keinen einzigen dieser Punkte zurückgenommen hat, manche wurden ein bisschen anders formuliert, übertüncht, aber nicht zurückgenommen, mit dieser will man jetzt die große Einheit herstellen. Sie soll kommen, wie der Fall der Berliner Mauer, so in diesem Idea-Artikel nachzulesen. Und jetzt möchte ich einige Stationen nennen aus dem Reformationsgedenkjahr 2017, 500 Jahre Thesenanschlag, was da alles jetzt schon passiert ist in den letzten Monaten. Wir stehen jetzt im Monat Mai inzwischen und im 6. Februar 2017 stand in den Zeitungen zu lesen, Papst Franziskus hat den EKD-Ratsvorsitzenden Landesbischof Heinrich Bedford Strom im Vatikan empfangen. Mehrfach. Man arbeitet also ganz massiv an der Rückführung nach Rom. Und es gibt Widerstände, aber man muss auch wissen, ich meine, der Heinrich Bedford Strom, der hat natürlich keine Probleme mit irgendwelchen ökumenischen Zugeständnissen. Woran merkt man das? Da gibt es noch ein anderes ökumenisches Projekt von ihm, wo er sehr engagiert ist. Er ist Mitglied im Islamzentrum in München. Ich glaube sogar im Kuratorium, ich weiß nicht genau. Jedenfalls, ja, also keine Berührungsängste. Und der Islam ist ja eine Religion, eine nachchristliche Religion, wo ganz klar die Gottheit und die Erlösung Jesu Christ durch Jesus Christus abgelehnt wird. Und da ist der EKD-Ratsvorsitzende im Islamzentrum beteiligt. Weiter, Februar 2017, März 2017 erschien ein großer Artikel in der Zeitung Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung unter der Überschrift Ökumene war gestern. Heute geht es darum, dass Katholiken und Protestanten ein Kirchenleib werden. Ich lese einmal vor, was in Idea als Zusammenfassung darüber erschienen ist. Der Originalartikel ist zu lang, aber in Idea gibt es hier eine Zusammenfassung. Die habe ich auch hier. Die erschien am 5. März 2017. Ich zitiere also. Ökumene war gestern. Heute wollen Katholiken und Protestanten ein Kirchenleib werden. Davon ist der Rom-Korrespondent Jörg Bremer überzeugt. Wie er in einem Beitrag der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreibt, hat der Dialog an Geschwindigkeit und Tiefe gewonnen. Jüngstes Beispiel sei die internationale Konferenz von Katholiken und Lutheranern in Rom über Martin Luther und die Sakramente. Veranstalter waren die Päpstliche Universität der Jesuiten, die Gregorianer, das Paderborner katholische Johann Adam Möhler Institut für Ökumene und der Päpstliche Rat für die Einheit der Christen. Zwischendurch bemerkt, die Jesuiten sind natürlich die Haupteinigungsbewegung innerhalb des Katholizismus und sie haben das Ziel der Gegenreformation. Ignatius von Loyola stand damals auf im Gefolge der Reformation, um die verloren gegangenen Katholiken zurückzuholen oder umbringen zu lassen damals. Heute versucht man es mit Samthandschuhen, sie zu locken. Ich zitiere weiter. Der Leiter der Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, habe die Teilnehmer aufgefordert, sich nicht mit einer versöhnten Verschiedenheit zufrieden zu geben. Anmerkung von mir, das war immer der Begriff in der Ökumene, versöhnte Verschiedenheit. Damit hat man sich begnügt, aber jetzt soll es ein Kirchenleib wieder werden, auch die anderen Konfessionen. Und wer wird dann draußen stehen? Alle, die da nicht mitmachen, also die bibeltreuen Christen. Und die wird man dann der Verfolgung preisgeben am Ende. Ich zitiere weiter. Bereits Anfang Februar 2017 habe ferner Papst Franziskus den Vorsitzenden der katholischen deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und den EKD-Ratsvorsitzenden Landesbischof Heinrich Bedford Strom, beide München, ermuntert, Zitat, einen theologischen Weg zur gemeinsamen Eucharistie zu finden, Zitat Ende. Anmerkung von mir, Eucharistie, man hat hier den katholischen Begriff verwendet, man spricht nicht von Brotbrechen hier oder Abendmahl, sondern gleich schon von Eucharistie. Also die Transsubstantiation, die Wandlungslehre steht im Hintergrund. Und weil Evangelische das abgelehnt haben, sind sie früher sogar in den Tod gegangen. Heute verkauft man alles protestantische Erbe für ein Linsengericht. Ich zitiere weiter. Auch beim gemeinsamen Gottesdienst des Lutherischen Weltbundes und der römisch-katholischen Kirche am 31. Oktober 2016 im südschwedischen Lund sei, so Bremer, erstmals gemeinsam eine Bußliturgie gefeiert worden. Zitat, die den Verantwortlichen zufolge eine Öffnung in Richtung gemeinsamer Eucharistie enthält. Zitat Ende, also Zitat im Zitat. Weiter. Der Journalist erwähnt ebenso, dass der Papst beim Besuch der lutherischen Christusgemeinde in Rom im November 2015 als Gastgeschenk einen Abendmahlskelch überreichte. Dies habe der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch, als Hoffnung auf baldige gemeinsame Eucharistie gedeutet. Ich erwähne hierzu, das ist eine der letzten Hürden zur Kircheneinheit, des Abendmahls- oder Eucharistieverständnis, überhaupt das Amtsverständnis und natürlich auch das Papstamt, kommt gleich noch etwas dazu. Und für das Papstamt hat man nämlich auch jetzt schon eine Lösung gefunden. Und die sieht folgendermaßen aus, ich zitiere weiter aus Idea, das ja auch selber auch sehr ökumenisch ist. Auch für die unterschiedliche Auffassung vom Papstamt gäbe es eine Lösung. Diese letzte Hürde habe der evangelische Neutestamentler Ulrich Wilkens, Lübeck, in seinem Buch Weckruf Ökumene aus dem Weg geräumt. Evangelische Christen sollten das Amt des Papstes genauso verstehen, wie Jesus es seinem Jünger Petrus übertragen habe, als Dienst der Liebe. Bremer, Zitat im Zitat, danach könne der Bischof von Rom für evangelische wie für orthodoxe Kirchen ein Erster in der Liebe zu Christus sein. Nochmals, ein Erster in der Liebe zu Christus. Dann würden die Evangelischen Teil einer Universalkirche in Einheit mit diesem Jesus-Diener in Rom, also dem Papst, aber nicht unter ihm. Zitat Ende. Aber wie soll das funktionieren? Ja. Hat man jetzt die ganzen Dogmen und Lehren der katholischen Kirche vergessen? Gelten die alle plötzlich nicht mehr? Der ganze Codex Juris Canonici, Codex des kanonischen Rechts, ist ja alles gar nicht widerrufen oder aufgehoben. Also das ist eine Augenwischerei, wie es schlimmer nicht geht, was hier abläuft. Noch schlimmer ist, wenn man weiß, wer dieser Ulrich Wilkens ist. Er arbeitet nämlich sehr eng zusammen in der evangelikalen Bewegung der Bekenntnisökumene. Ich werde gleich noch darauf eingehen. Das ist ein führender Mann. Mitherausgeber der evangelikal-ökumenischen Zeitschrift Diakrisis, wenn das etwas sagt. Also das ist erschienen am 5. März 2017. Am 10. März 2017 prangte es groß auf den Tageszeitungen. Papst Franziskus sagt, ich bin fehlbar und ein Sünder. Ja, gilt jetzt das Unfehlbarkeitsdogma nicht mehr? Die Leute sagen, naja, der Papst ist jetzt wie wir, der ist nicht mehr unfehlbar. Aber niemals wurde das Dogma widerrufen. Es wird nur den Leuten so gesagt, natürlich ist der Papst fehlbar, wenn er normale Aussagen macht. Das hat nie einer bestritten, aber es geht ja um die Aussagen ex cathedra, aus dem Lehrstuhl heraus. Da wird er nicht sagen, dass er fehlbar ist. Aber das wissen ja die Menschen nicht und so wird so getan, als sei das jetzt alles normal, alles, alle Hürden seien genommen. Die Dogmen können nur durch ein Konzil verändert oder aufgehoben werden und nicht, indem der Papst sagt, ich bin fehlbar und ein Sünder, bla bla bla. Ja. Das hat gar nichts zu sagen. Aber für das Volk, was die sich nicht auskennt mit der Theologie und mit der Lehre, sieht es so aus, als seien jetzt die ökumenischen Hürden gefallen. Und so ging es munter weiter. Ein Tag darauf, am 11. März 2017, gab es eine gemeinsame Stellungnahme der Pressestelle der EKD und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Unter der Überschrift Tag der Freude, Kirchen feiern Versöhnung, Healing of Memories, also Heilung der Erinnerungen, ein Gottesdienst in Hildesheim setzt deutliches Zeichen für die Ökumene. Da heißt es in diesem gemeinsamen Pressebericht, Mit einem gemeinsamen Buß- und Versöhnungsgottesdienst in der Hildesheimer Michaeliskirche haben katholische und evangelische Kirche in Deutschland heute eine Umkehr von der jahrhundertewährenden Geschichte gegenseitiger Verletzungen und Abgrenzung vollzogen. Bei dem Gottesdienst, an dem auch Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Bundestagspräsident Norbert Lammert teilnahmen, man höre, bei diesem Gottesdienst dankten die Kirchen zugleich für das 500 Jahre nach der Reformation sichtbar werdende gegenseitige Vertrauen. Soweit Anfang. Also interessant, dass hier die höchsten politischen Vertreter dabei sind. Politisches Geschehen, religiöses Geschehen im Reformationsjahr. Die Globalisierung, sage ich ja schon seit Jahrzehnten, die läuft parallel auf politischem Gebiet, wirtschaftlichem Gebiet, technischem Gebiet und eben auch religiösem Gebiet. Und am Ende werden nur die außen vor sein, die im Lebensbuch des Lammes stehen. Was wurde weiter dort gesagt? Ich zitiere aus dem Pressebericht. Das Reformationsgedenken soll ein neuer Anfang sein für einen Weg, der uns als Kirche nicht mehr voneinander trennt, sondern zusammenführt, sagte der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford Strohm, in einer Dialogpredigt. Was ist denn das? In einer Dialogpredigt mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, also der katholischen Seite, Kardinal Reinhard Marx. Zitat, wir wollen in der Zukunft nicht mehr getrennt glauben, wir wollen gemeinsam glauben, so Bedford Strohm. Also es werden alle dogmatischen Hürden einfach weggefegt, wir glauben jetzt einfach gemeinsam. Aber ich möchte wirklich sehen, dass die sagen, wir geben unsere ganzen Dogmen jetzt auf. Ja? Erst wenn das wirklich klar ist, dann kann ich mir das vorstellen, aber vorher nicht. Aber das ist keine Rede davon. Das ist eine Augenwischerei und die Leute glauben das. Dann heißt es noch weiter im Pressebericht, am Ende des Gottesdienstes sprachen die Liturgen eine Selbstverpflichtung, in der sie sich zusagten, im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes weitere Schritte auf dem Weg zur sichtbaren Einheit der Kirchen zu gehen. Das Jahrhundertjubiläum im Jahr 2017 ist das erste in der 500-jährigen Reformationsgeschichte, das evangelische und katholische Kirche gemeinsam begehen. Das gab es noch nie, bei keinem Jubiläum bisher. Wir merken auch hier, dass wir in der Endzeit sind. Und natürlich, wenn ich jetzt sage, diese Einheit, die stinkt wie ein fauliger Apfel, werden die Leute sagen, ja, bist du gegen die Einheit im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, betet doch der Herr Jesus, auf dass sie alle eins seien. Dieser Halbvers wird immer wieder herangezogen und herausgerissen. Aber liebe Freunde, liebe Geschwister, da geht es nur um die Einheit der wirklich Wiedergeborenen. Nur wer wiedergeboren ist durch den Geist Gottes, ist eins, auch wenn er in verschiedener Gemeinde ist, unterschiedlichen Kirchen. Aber nicht einfach eine organisatorische Einheit, die die Wahrheit zu Boden reißt. Das ist der Unterschied. Es ist die Einheit der Wiedergeborenen und nicht eine Einheit zwischen biblischer Lehre und falscher Lehre. Da kann es keine Einheit geben, sondern nur Absonderung. Dann heißt es noch am Schluss dieses Presseberichtes, nächster ökumenischer Meilenstein im Jahr 2017 wird eine gemeinsame Veranstaltung von Deutschem Evangelischem Kirchentag, dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, EKD und Deutscher Bischofskonferenz am 16. September 2017 in Bochum sein. Also diese Massenveranstaltungen, die werden jetzt alle zusammengeführt. Es läuft ja schon seit Jahren, aber auch hier ganz deutlich. Rechtzeitig zu diesem Jubiläum 2017 erschien dann auch das Buch, was ich schon erwähnt habe, Weckruf Ökumene, gemeinsam herausgegeben vom katholischen Kardinal Kasper, dem früheren Ökumene-Beauftragten Roms und dem ehemaligen evangelischen Landesbischof Ulrich Wilkens. Beide weit über 80 inzwischen, aber beide haben doch ein gewichtiges Wort in ihren Kirchen, auch heute noch. Wobei es interessant ist, dass Wilkens in manchen Gebieten recht konservativ ist. Wie gesagt, er arbeitet, und das ist besonders gefährlich für Evangelikale, führend mit inzwischen bei der sogenannten Bekenntnisökumene. Wer hat denn diesen Begriff schon mal gehört? Ja, doch einige. Ich habe ein Buch draußen liegen von Erich Brüning, Bekenntnisökumene, Hoffnung oder Illusion. Also das empfehle ich euch dringend zu lesen, solange es noch erhältlich ist. Und sie haben folgendes Modell entwickelt: Der Zeitgeist ist so antichristlich. Der Wind weht uns Christen ins Gesicht. Deshalb müssen wir zusammenrücken. Wir dürfen nicht mehr auf das Trennende schauen, sondern nur noch auf das Gemeinsame. So ganz einfach gesagt jetzt, ja. Und natürlich ist da etwas Wahres dran. Es gibt immer mehr diesen antichristlichen Zeitgeist von außen. Aber man übersieht dabei, liebe Freunde, den antichristlichen Geist im Innern, etwa in der römisch-katholischen Kirche. Da wird einfach so getan, als würden wir alle das Gleiche glauben. Natürlich gibt es gewisse Gemeinsamkeiten, apostolisches Glaubensbekenntnis und so weiter. Aber diese ganzen Zusatzlehren, wie gesagt, die müssen erst einmal abgeschafft werden, damit Jesus, der biblische Jesus, hervorleuchtet und nicht verschüttet wird durch die vielen Sonderlehren, die Rom und auch andere Kirchen darüber gestülpt haben. Und nun diese Bekenntnisökumene. Ich zitiere aus einem Artikel aus dem Internetlexikon Handbuch Orientierung, ihr findet es auch auf meiner Seite, unter der Überschrift Bekenntnisökumene, verfasst von Pfarrer Reinhard Möller aus der Schweiz. Er schreibt da Folgendes. Ich zitiere: Als Schöpfer der Bekenntnisökumene muss Professor Dr. Peter Beierhaus gesehen werden, der hierin eine Notwendigkeit für die Gegenwart sieht. Er, der unter Evangelikalen als Kritiker jeder synkretistischen Ökumene der Religionen geschätzt wird, bejaht mit Entschiedenheit eine Ökumene, die sich aus bekennenden, also konservativen Gläubigen der drei Konfessionen Protestantismus, Katholizismus und Orthodoxie bildet. Sein, also Beierhaus, Anliegen ist es, in der gegenwärtigen Umbruchszeit angesichts einer Minderheitenposition konservativer Christen aller drei Konfessionen diesen gläubigen Überrest zu sammeln, um sich angesichts einer antichristlichen Eschatologie zu verbinden. Für Anliegen und Ausrichtung der Bekenntnisökumene spielt offensichtlich Beierhaus Hochachtung für den russischen Schriftsteller und Philosophen Wladimir Solowjew eine entscheidende Rolle, schreibt Möller weiter. Und zwar, Solowjews kurze Erzählung vom Antichristen aus dem Jahre 1900 sieht neben einer korrupten und angepassten Weltkirche in den drei großen Konfessionen des Katholizismus, Protestantismus und der Orthodoxie einen Überrest sogenannter bekennender Christen. Deren Repräsentanten sind der letzte Papst, Papst Petrus II., der deutsche Theologieprofessor Pauli und der russisch-orthodoxe Starez Johannes, und sie verbinden sich miteinander. Soweit Möller. Ich habe selber diese kurze Erzählung vom Antichrist gelesen, habe sogar in der Begeisterung damals ein positives Buch geschrieben, was ich aber dann nie veröffentlicht habe, weil Brüder mich gewarnt haben, dass hier ein falscher Geist am Wirken ist. Und zwar hat dieser falsche Geist Solowjew eingegeben: Es gibt die große abgefallene Christenheit in der Endzeit unter dem Antichristen. Aber es gibt aus allen Konfessionen eine Sammlungsbewegung wahrer Christen, die sich diesem antichristlichen Geist entgegenstellt. Aber wisst ihr, was der Pferdefuß bei dem Ganzen ist? Dass eben diese bekennenden Christen aus Katholiken, Orthodoxen und Protestanten, dass das auch eine falsche Vermischung ist. Man vermischt sich ja mit dem Papsttum, das nicht reformiert worden ist, dass er immer noch genauso päpstlich ist, wie es war, ne? Durch seine Dogmen. Und ich sage immer, solange diese Dogmen gelten, kann es diese Bekenntnisökumene nicht geben. Und so schreibt auch Möller zu Recht als Beurteilung: Ablehnung antichristlicher Strömungen und das Anliegen der Neuevangelisierung Europas verbinden die Befürworter der neuen Bekenntnisökumene. Wohingegen ihnen ein gemeinsames Glaubensbekenntnis ebenso fehlt, wie ein klares Bekenntnis zur Heiligen Schrift als uneingeschränkter und maßgebender Richtschnur im Sinne des Sola Scriptura, im Sinne der Reformation. Die neue Bekenntnisökumene findet ihre Einheit in der Trauer über den europäischen Zerfall und der Marginalisierung des Christentums. Sie hat dem aber keine biblisch-reformatorische Einheit entgegenzusetzen. Von daher muss sie bei aller vordergründig guten Absicht doch zugleich als Verführung der Gemeinde Jesu eingestuft werden. Zitat Ende. Und Bischof Wilkens ist eben ein führender Vertreter und hat mit Kardinal Kaspar zusammen jetzt dieses Buch Weckruf Ökumene veröffentlicht. Aber es gab schon früher ähnliche Veröffentlichungen. Im Jahr 2011 erschien ein Buch unter dem Titel Lieber Bruder in Rom. Und das ist jetzt noch wesentlich gefährlicher, weil die Autoren, die hier mitschreiben, die umfassen ein noch breiteres Spektrum innerhalb der evangelikalen Bewegung. Allein schon dieser Titel, Lieber Bruder in Rom, müsste doch einige Fragezeichen auslösen. Wir wissen, welche Lehren dieser liebe Bruder in Anführungsstrichen vertritt und mit welcher Taktik versucht wird, alle nach Rom zurückzuziehen, ohne die unbiblischen Lehren Roms aufzugeben. Und in diesem Buch wird der Papst eingeladen, gemeinsam zu evangelisieren, aber man übersieht, dass Evangelisation für Rom immer eine Zurückführung in den Mutterschoß der römischen Kirche ist. Ja, ist etwas anderes, als wir darunter verstehen. Herausgeber dieses Buchs sind Dominik Klenk, der frühere Prior der Offensive junger Christen. Der sagt zwar viel Gutes gegen Homosexualität und so weiter, aber gleichzeitig, sage ich mal, sind sie auf dem ökumenischen Auge ziemlich blind. Ja, also da ist man sehr blauäugig. Aber ich sage immer, man kann wegen einer guten Ethik nicht die Dogmatik übernehmen einfach und so tun, als sei das alles das Gleiche. Man muss Ethik und Dogmatik prüfen. Also Moral und Lehrgrundlagen. Wir können nicht wegen der Ethik die Dogmatik vergessen. Mitherausgeber ist dann auch Günter Beckstein, ein Politiker, und eben leider auch Ulrich Parzani, der ja auch beim Europatag in Stuttgart federführend beteiligt war, wo Katholiken, Anglikaner, Orthodoxe und auch Atheisten gesprochen haben, um Europa zu erneuern. Und sogar Interreligiöse sind da aufgetreten. Aber da hat der liebe Ulrich Parzani leider keine Berührungsängste. Ich habe gehört, später hat er sich dann doch etwas distanziert von diesen Dingen. Das möchte ich einfach der Fairness halber erwähnen. Und ich freue mich auch, dass er doch, was die ethischen Fragen angeht, inzwischen eine recht gute Position gegenüber solchen liberalen Evangelikalen wie etwa dem früheren Allianzvorsitzenden und immer noch Gnadauer Vorsitzenden Michael Diener einnimmt. Ja, der hat ja eine sehr liberale Position auch in Frage der Homosexualität inzwischen entwickelt und auch in der Bibelfrage. Das hängt immer miteinander zusammen. Wenn man die Bibel nicht mehr wirklich in allen Fragen ernst nimmt, dann fängt immer mehr an zu bröckeln. Artikel haben in diesem Buch Lieber Bruder in Rom auch geschrieben Christine Schirmacher von der Evangelischen Allianz, Martin Dreyer, der Verfasser der gotteslästerlichen Volksbibel, und auch der Grishona-Dozent Dr. Werner Neuer, der schon seit Jahrzehnten sehr ökumenisch eingestellt ist, der übrigens als einer der wenigen evangelischen Theologen eingeladen wird zum Schülertreffen des Papstes nach Castel Gandolfo. Und dort einen begeisternden Bericht geschrieben hat, etwa hier in Idea Spectrum, was ja selber ökumenisch ist, unter der Überschrift eine ökumenische Sternstunde, ist er abgebildet, wie er dem Papst, damals noch Benedikt, also Ratzinger, das Buch Lieber Bruder in Rom überreicht. Ich habe das alles hier im Original hier vorhanden. Also ich fantasiere nicht, ich habe das alles als Beleg dabei, wenn jemand hier Fragen hat. Und damals wurde in der Schweizer Zeitung das Signal Nummer 131, Dezember 2001 gefragt, bezüglich Grishona, als Werner Neuer berufen wurde, Pilgermission neu auf Ökumenikus? Wie der Sprecher der Pilgermission St. Grishona unlängst an einer Radiosendung zum Thema Religion ausführte, sieht sich die Pilgermission unter neuer Leitung der Ökumene verpflichtet. Was würden wohl die Väter in evangelikalen Glaubenswerken dazu sagen, wenn sie wüssten, welchen Kurs heute viele dieser Werke gehen? Ökumene kann es nur geben, wenn die Wahrheitsfrage geklärt ist, wenn alles streng biblisch ist und nichts dazugefügt, aber nicht, wenn Wahrheit und Lüge vermischt werden. Das muss man ganz klar auseinanderhalten. Es gibt eine biblische Einheit, aber auch eine unbiblische Einheit, die die Wahrheit nicht mehr ernst nimmt. Auch die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre ist Augenwischerei, wie Kardinal Schefzig in seinem Buch Ökumene, der steile Weg der Wahrheit im Jahr 2004 dargestellt hat. Das kann ich aber aus Zeitgründen jetzt nicht mehr ausführen, muss ich übergehen. Und ich möchte noch darauf hinweisen, auf den Iuris Codex Canonici, ich habe das hier dabei, einige Zitate daraus, wo zum Beispiel drinsteht, dass der Papst die oberste Gewalt hat als Gesetzgeber, Richter, Exekutive, Lehrgewalt und dass der Auftrag jedes Katholiken ist, die versprengten Schafe nach Rom zurückzuführen. Vielleicht lese ich nur mal diesen einen Abschnitt aus Zeitgründen noch vor. Da heißt es in Canonices Nummer 755, es ist Sache des Bischofskollegiums und vor allem des Apostolischen Stuhls, also des Papstes, unter den Katholiken die ökumenische Bewegung zur Wiederherstellung der Einheit der Kirche zu pflegen und zu leiten. Aufgabe der Bischöfe und Bischofskonferenzen ist die Förderung dieser Einheit und der Erlass von Normen für die Praxis. Zitat Ende. Da steht es ganz klar, sie müssen die Einheit fördern, deshalb und seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch sogar die Einheit der Religionen, die ganze Menschheitseinheit, das ganze Menschengeschlecht soll unter Führung Roms, das ja der oberste Gesetzgeber zu sein beansprucht, zusammengeführt werden. Eine Weltautorität. Und das stand auch zu lesen im Signal Nummer 129, September 2001. Da lesen wir, um die großen Probleme der Welt in den Griff zu bekommen, suchen die Politiker nach Wegweisern und Lösungen, auch nach moralischen Autoritäten, nach einem obersten Brückenbauer zwischen allen Menschheitsgruppen und Religionen. In dieses Bild passt wie gegossen der Pontifex Maximus, der Papst. Und das heißt ja oberster Brückenbauer oder größter Brückenbauer, Pontifex. Nicht? Die neue Weltordnung. So, und jetzt fragen wir uns ja, wie das möglich ist, dass Evangelische und leider auch Evangelikale sich praktisch de facto Rom unterwerfen. Wie kommt das? Und auch dem Islam unterwerfen und allen möglichen, kein Profil mehr haben, ja, keine eigene Substanz, kein Rückgrat. Woher kommt das? Es kommt daher, dass man selbst die eigenen Fundamente aufgelöst hat oder aufgeweicht hat durch Bibelkritik, durch Eindringen des Zeitgeistes, falsche Ökumenisierung, Pseudocharismatik, Emerging Church, viele postmoderne relativierende Bewegungen, die die Evangelikalen unterwandert haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Vieles kam aus Amerika, aber vieles ist auch in unserer eigenen Mitte entstanden, geduldet worden, fehlende Gemeindezucht. Man hat nicht rechtzeitig den Sauerteig der Sünde und Irrlehre hinausgefegt, man hat alles geduldet und toleriert und jetzt sind viele Kreise nicht mehr wiederzuerkennen. Ist noch ein bisschen Zeit, also ich möchte doch noch einige Dinge am Schluss hier bringen. Und zwar ist jetzt auch ein Buch erschienen, die haben ja an sich den Titel geklaut. Wir haben auch neue 95 Thesen zum Reformationsjahr verfasst, von 1996, jetzt wieder aufgelegt, liegt auch draußen aus. Und ich spreche immer von einer Reformation der Herzen, ja, dass das beim Einzelnen anfangen muss. Aber jetzt haben Christina Bruderek und Jürgen Mette ein Buch herausgebracht, leider auch unter diesem Titel Reformation des Herzens, SCM Verlag, Witten 2016, also Stiftung Christliche Medien, die auch die Volksbibel schon verlegt hat und vieles andere, was nicht gut ist. Und in diesem Buch geht es um alles andere als eine wirkliche Reformation. Da geht es um die Auflösung der biblischen Wahrheit. Jürgen Mette, ich kenne ihn persönlich von früher, ich bin sehr enttäuscht, dass er dieses Buch mit herausgegeben hat. Da finden sich wirklich nun die Auflösung sämtlicher Dinge, die bisher bei Evangelikalen, bei bibeltreuen Christen noch klar waren, noch einigermaßen klar waren. Ein paar Zitate, damit ihr seht, was da sich... Ich empfehle das Buch in keinster Weise, ja, möchte nur zur Abschreckung einige Zitate daraus präsentieren. Da heißt zum Beispiel auf Seite 83, Danke für die Schöpfungsgeschichte. Ja, ich liebe diese allererste Geschichte und ihre Bilder. Kein wissenschaftliches Protokoll, sondern Poesie. Keine detaillierte Beschreibung, exakt geschrieben für den Speicher eines Computers, sondern ein Gedicht fürs Herz. Zitat Ende. Also der Schöpfungsbericht, am ersten Tag schuf Gott, am zweiten Tag, ja, das sei alles nur Poesie, Dichtung, aber keine Wirklichkeit. Liebe Freunde, wir waren jetzt gerade in unserer Reisegruppe im größten Schöpfungsmuseum der Welt, in Kentucky und auch in der Arche, die dort gebaut wurde. Übrigens auch in Holland gibt es eine Arche, wir wollen demnächst mit deren Erbauer in Kontakt treten, weil wir auch hier Schöpfungsmuseen in Deutschland planen. Betet bitte auch dafür. Aber wir haben gerade in dieser Arche gesehen, dass wirklich alle Grundtypen der Tiere hineingepasst haben. Ja, sie haben dort sogar nachgebildet den Grundtyp des Hundes, den Grundtyp der Katzenartigen, den Grundtyp der Tyrannosaurus Rex und so weiter, das hat man alles dort sehen können. Ein paar tausend Tiere, die haben locker Platz gehabt in dieser Arche. Und aus diesen Grundtypen haben sich alle diese Tierarten, die wir heute kennen, entwickelt. Gar kein Problem. Was soll hier Poesie sein? Es ist Realität. Übrigens interessant, dass heute wieder Archen gebaut werden. Das heißt ja in der Bibel, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Und auch kein Zufall, dass jetzt wieder gläubige Kreise anfangen, Archen zu bauen. Für mich ist es auch ein Zeichen der Endzeit. Aber es wird keine Wasserflut mehr kommen, sondern eine Feuerflut. Das wissen wir ja auch. Es soll nur ein Hinweis sein auf die Realität der Arche, dass das keine Fantasie ist, sondern dass die wirklich schwimmen können. Ja? Die sind schiffbar. Die Arche in Holland auf jeden Fall. Die andere ist praktisch auf festem Fundament dort gebaut worden in Amerika. Ich habe viele Bilder gemacht. Vielleicht kann ich es mal bei einer späteren Veranstaltung mal zeigen. Ja, also die Schöpfungsgeschichte ist für mich und viele andere Gläubige Realität. Aber hier wird es als Poesie relativiert heruntergespielt. Und dann weiter. Seite 90 lesen wir in diesem schrecklichen Buch. Ich bekenne freimütig, dass ich mit dem Etikett Bibeltreu immer weniger anfangen kann. Gott ist treu, nicht ich. Ich halte nicht der Bibel die Treue, wenn schon, dann hält sie mir mit ihrer Botschaft die Treue. So schöne Worte, ja, alle so schöne Worte und trotzdem total verdreht. Also immer, vielleicht habt ihr schon gehört, wir glauben nicht an die Bibel, wir glauben an Jesus. Klingt doch fromm, oder? Aber dann frage ich zurück, ja, an welchen Jesus glaubst du denn, wenn du nicht die Bibel als Grundlage dafür nimmst? Ich glaube auch nicht an die Bibel, aber ich glaube an alles, was in der Bibel geschrieben steht. Das kann man auch antworten. Aber das wird auch ja weggetan, nicht? Wenn mit diesem saloppen Satz, ich glaube nicht an die Bibel, ich glaube an Jesus. Ich sage, ja wunderbar, aber es kann nur der biblische Herr Jesus Christus sein. Und dann geht es hier weiter, Zitat auf Seite 91, Streit um Evolution und Kreation, sexualethische Fragen, das sind alles Nebenschauplätze. Ja, und so geht es weiter. Also auch sexualethische Fragen. Ihr merkt, wie mit der Lehre auch die Ethik ins Schwimmen kommt. Es ist auch egal, Homosexualität, es wird auch alles noch relativiert. Frauenordination auf Seite 120. Frauen, die sollen doch auch genau wie Männer predigen, Gemeinden leiten. Obwohl Apostel Paulus ganz klar schreibt, dass die Frau schweigen soll in der Gemeinde. Sie soll nicht lehrmäßig und leitend in der Gemeinde tätig sein. Das steht ganz klar im Neuen Testament. Da kann man nichts dran relativieren. Wir schätzen uns, unsere Frauen, unsere Schwestern, aber es gibt für jedes Geschlecht Platzanweisungen, die eindeutig sind. 1. Korinther 11 zum Beispiel nachzulesen. Oder 1. Korinther 14, Timotheusbriefe und so weiter. Ja, und dann interessant, was hier über das Katholische steht. Und das sehe ich als Unterwerfung unter die katholische Kirche. Da schreiben sie, man höre auf Seite 140 folgendes. Bei allen Geschenken und Ideen, die wir Luther verdanken, ich bin manchmal traurig, dass die große katholische und neuere protestantische Tradition nicht einig sind, sein und nicht gemeinsam feiern. Also es geht immer um Party, ja? Feiern, feiern, feiern. Und weiter schreiben sie, es gibt Aspekte des christlichen Glaubens, die als typisch katholisch gelten. Ich möchte vier von ihnen vorstellen, die mir lieb und teuer sind. Sie zeigen mir Christus und vertiefen mein Vertrauen in ihn. Zuerst das gute alte Fegefeuer. Evangelischer Verlag hier, evangelikaler Verlag, das gute alte Fegefeuer. Und dann wird hier natürlich 1. Korinther 3,15 zitiert, wie durchs Feuer und so, aber das ist ganz anders zu verstehen. Das ist hier ein Bild, ja, dass manche gerade noch gerettet werden, da steht aber nichts über einen Reinigungszustand nach dem Tod. Dann als zweites heißt es, zweite kostbare Idee, die Jungfrau Maria. Ich habe Respekt vor denen, die über Jahrhunderte Maria verehrt haben, auch zu ihr gebetet haben. Ich persönlich wende mich direkt an Gott, aber ich weigere mich zu urteilen, dass Gebete, die sich an Maria wandten, alle verpufft sind im Nichts. Gott hat doch viele Wege, unsere Seufzer und unser Flehen zu hören. Ich kann mir vorstellen, dass er freiwillig ein Hörgerät Marke Maria benutzt. Ja, so salopp und blasphemisch hier wird schon über Gott hier geschrieben. Dann drittens, Namenstage sind eine großartige Tradition und viertens noch ein Wort zum Papst. Ich schätze Papst Franziskus sehr, weil er seinem Namen alle Ehre macht. Was für ein Geschenk ist er. Also wunderbar, ja, dass jetzt so ein lieber Papst ist. Also so schreiben sie hier seitenweise. Nun, ich persönlich habe nichts gegen Franziskus als Mensch. Er tut sicher manches Gute, wie auch viele humanistische Menschen. Aber man darf nicht vergessen, er ist Jesuit. Und die Jesuiten, solange sie bei Jesuiten sind, haben das Programm der Gegenreformation. Die einen machen es scharf, die anderen sanft. Er macht es auf die sanfte Weise. Aber ist man schon so verblendet, dass man dann das nicht mehr merkt? Wenn ich die anderen einfangen wollte, würde ich es genauso machen. Überall um Entschuldigung bitten, aber jetzt komm doch bitte zu uns. Ja, so mit dieser Taktik. Hauptsache, sie kommen. Aber das ist genau die Gefahr, dass dann die Wahrheit nicht mehr beachtet wird wegen einer falsch verstandenen, alles tolerierenden Liebe. Ja, soweit aus diesem Buch. Und demgegenüber möchte ich stellen ein Zitat eines Allianzvorsitzenden, das sind viele Zitate heute, eines früheren Allianzvorsitzenden, und zwar hat er das geschrieben 1972. Das war noch vor meiner Bekehrung, Dr. Fritz Laubach. Er lebt noch in hohem Alter, habe ich jetzt gehört, muss über 90 sein. Aber das waren noch Männer von ganz anderem Schlag als heutige führende Allianzvertreter. Ich weiß noch, als ich bekehrt war, da hätte man keinen Kontakt in der Allianz aufgenommen mit katholischen Kreisen oder mit charismatischen Kreisen und so weiter. Das kam alles ab den 90er Jahren, wurde die Allianz immer mehr verwässert, relativiert und ist nicht mehr wiederzuerkennen. Der damalige Allianzvorsitzende Dr. Fritz Laubach hat in diesem Sonderdruck aus der Reihe Das feste prophetische Wort September, Oktober 1972 im Schriftenmissionsverlag Gladbeck Folgendes geschrieben. Hat mir übrigens ein Bruder aus der Schweiz geschickt, diese Kopie. Und ich zitiere das hier, bevor ich ganz am Schluss noch aus den antiökumenischen Thesen etwas wiedergebe. Wir kommen also langsam ans Ende. Laubach hat damals noch Folgendes geschrieben. Das Programm der Kirchen lautet mehr und mehr Humanisierung der Welt. In den Verlautbarungen des Weltrates der Kirchen geht es immer weniger um die Rettung verlorener Menschen vor dem Gericht Gottes und der ewigen Verdammnis, dafür aber immer mehr um Stellungnahmen zu Sozialreformen, Entwicklungshilfe, Bildungsprogrammen und politischen Tagesfragen. Dabei werden die Vertreter vieler Kirchen zu Sprechern ihrer Regierungen und politischer Ideologien. Die Politisierung der Kirche nimmt von Jahr zu Jahr zu. Also ich würde sagen, das war damals die Zeit, 70er Jahre der 68er Revolution, wo ja die EKD immer mehr von den 68er Sozialisten unterwandert wurde. Und heute ist ja schon längst zum Ziel gekommen. Nicht? Wir haben ja eine sozialistische EKD, Rot-Grün oder wie man das nennen will. Oder möchte es jemand bestreiten? In den Leitungsgremien auf jeden Fall. Unten bei den Pfarrern gibt es ja noch einige Ausnahmen, aber die haben es nicht leicht. Ja, er schreibt also, die Politisierung der Kirche nimmt von Jahr zu Jahr zu. In der Offenbarung wird uns die Weltkirche des Antichristen geschildert. Ich sah ein Tier, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber es redete wie der Drache. Offenbarung 13, Vers 11. Die Kirche des Antichristen wird äußerlich ein christliches Gewand tragen. Aber ihre Botschaft wird nicht die des Christus sein, nicht die des Lammes, sondern die des Drachen. Die antichristliche Kirche gründet ihre Autorität nicht auf Gottes Wort, sondern auf Gewalt. Sie schöpft ihre Kraft aus anderen Quellen als denen der göttlichen Offenbarung und dient anderen Mächten als Christus allein. Der Staat wird mehr und mehr die Arbeit der Kirchen kontrollieren und das Programm ihrer Verkündigung bestimmen. Geradezu prophetisches Wort von Fritz Laubach. Und weiter. Diese allmähliche Entwicklung der ökumenischen Bewegung zur antichristlichen Weltkirche wird der Masse des Kirchenvolkes und auch vielen Gläubigen gar nicht bewusst werden. Ganz zu schweigen davon, dass solche Vorgänge etwa von den Ungläubigen wahrgenommen würden. Dabei wird der Weltrat der Kirchen als eine große Einigungsbewegung nicht ablassen, auch um die noch außenstehenden kleinen Gemeinden, Gemeinschaften und Freikirchen zu werben, damit sie hineinfinden zu der einen großen Herde. Übrigens, heute wird man noch, auch in Allianzkreisen, noch um die Russlanddeutschen als letzte Gruppe, die man nicht hinein integrieren konnte in Babylon. Und weiter schreibt Fritz Laubach, wir werden diesem Sog der Endzeit nur entgehen, wenn wir als Gemeinden von Gläubigen den Mut haben, unseren Weg als kleine Herde abseits der großen Kirchen zu gehen und uns immer neu auf den eigentlichen Auftrag der Gemeinde Jesu zu besinnen. Zitat Ende. Und das sagt ein früherer Allianzvorsitzender. Kleine Herde abseits der großen Kirchen, abseits des Vatikan, abseits einer immer mehr abgefallenen EKD. Würde das heute noch ein führender Allianzmann so sagen? Da kann man lange suchen. Leider, leider. Wir sehen, die Endzeit ist fortgeschritten. Vielleicht gibt es noch welche, die umkehren. Wir beten auch dafür. Habt ihr noch 5 Minuten? Dann würde ich noch gern aus diesem Papier, das aus der Schweiz kommt. Wer kennt den Bruder Manfred Kempf? Ist jemand da, der ihn zufällig kennt? Missionar in Peru, lebt in der Schweiz. Wenn er nicht in Peru ist, als Missionar mit über 70 immer noch aktiv. Stammt aber aus Thüringen. Ja. Ich weiß, es sind ja Schweizer, es sind Thüringer. Peruaner habe ich jetzt noch keine gesehen unter uns. Oder ist jemand aus Peru auch hier? Ja, und dieser Bruder Manfred Kempf, ein lieber Bruder, der seit Jahren auch unsere Arbeit unterstützt, ein wirklicher Missionar, dem Herrn hingegeben. Er arbeitet unter Katholiken, er weiß, was katholische Lehre ist. In Südamerika, hochokkult, sehr gefährlich. Und er hat aus seiner jahrzehntelangen Missionserfahrung, hat mir die Arbeit abgenommen. Ich hätte sonst vielleicht auch schreiben wollen oder müssen, aber er hat es geschrieben und ich bin dankbar, dass er es gemacht hat, diese antiökumenischen Thesen zum Reformationsgedenkjahr 2017. Es sind keine 95, aber 25 Thesen, aber keine Angst, ich werde nicht alle vorlesen, nur einige daraus. Er schreibt zunächst, ich fasse zusammen, dass die Christenheit Gott für den großen Segen der Reformation dankt und dass Luthers Thesenanschlag ein Posaunenruf war, dass nach der Finsternis endlich das Licht erschienen ist. Es war keine Spaltung, sondern eine notwendige Herausrufung der Herde aus dem römischen System, das so verfinstert war schon im Mittelalter und so weiter. Das wird heute oft so getan, als sei das nur eine Kirchenspaltung gewesen. Wobei ich persönlich ergänzen muss, dass Luther ja auf halbem Wege stehen geblieben ist. Das müssen wir auch sagen. Ja? Die Täufer sind da viel weiter gegangen. Ja, jedenfalls schreibt Manfred Kempf in These 6, das Nebeneinander einer evangelischen und einer katholischen Kirche wird von der Welt als Spaltung wahrgenommen, denn sie kann nicht unterscheiden zwischen toter Religion und lebendiger Hoffnung in Jesus Christus. In Wirklichkeit verursachte der Protestantismus keine Spaltung der Christenheit, sondern brachte die seit Jahrhunderten ersehnte Befreiung der Kirche Christi vom römischen Papsttum. Deswegen sprach Luther von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche Christi. Für die protestantischen Kirchen wäre die Annahme einer neuerlichen ökumenischen Einheit mit Rom wie eine freiwillige Rückkehr in babylonische Gefangenschaft. Zitat Ende. Übrigens, wir haben diese Thesen ja auch jetzt im neuesten Heft, der Schmale Weg Nummer 2, 2017, veröffentlicht. Manche haben es vielleicht schon gelesen. Liegt draußen aus. Morgen wird Thomas Ebert noch weitere Hefte bringen. Ich glaube, es ist nur noch eins da. Sind schon wieder weg. Und er schreibt auch, dass die Gründung protestantischer Kirchen keine Sünde gegen die Einheit der Kirche war, sondern in Einklang mit Gottes Wort geschah. Und zwar heißt es in 2. Korinther 6, geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Da, wo unbiblische Lehre oder Vermischung ist. Ja, dann weist er auch darauf hin, dass Rom keine einzige Irrlehre korrigiert hat, in These 16. Er weist darauf hin, dass der Papst die oberste Gewalt als Gesetzgeber und Richter beansprucht, in These 19. Er weist darauf hin, dass aber niemand zu Gott kommt, außer durch Jesus Christus, These 21. Und jetzt lese ich nur die letzten zwei Thesen, 24 und 25, damit schließe ich dann auch. Allen Katholiken, die unseren Herrn Jesus Christus liebhaben, gilt Gottes Wort aus Galater 5, Vers 13. Ihr seid zur Freiheit berufen. Übrigens auch das Motto der EKD zum Reformationsjubiläum, aber total verkürzt. Ja, das ist so eine zügellose Freiheit, aber nicht die wirkliche Freiheit in Christus, die auch mit Gehorsam verbunden ist. Das nur nebenbei bemerkt. Ja. Wie oft wird dieser Satz missbraucht sonst? Galater 5, 13, ihr seid zur Freiheit berufen. Wie lange wollt ihr in römischer Gefangenschaft bleiben und euch der Lehre der Kirche anvertrauen, anstatt das Heil in der Lehre der Heiligen Schrift zu suchen? Der Herr Jesus Christus lehrt ausdrücklich, So ihr bleiben werdet an meiner Rede, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Johannes 8, 31 bis 32. Und die 25. und letzte These. In Jesus sind der Christenheit die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt. Und die Gläubigen sind gerufen, den Namen des Herrn nicht zu verleugnen und sein Wort zu bewahren. So gilt allen Christen die Ermutigung, seid fest und unbeweglich und nehmet immer zu in dem Werk des Herrn. 1. Korinther 15, Vers 58. Denn Christus spricht, siehe, ich komme bald. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Geliebter Herr Jesus Christus, du bist der einzige Weg zum Vater. Und wir bitten dich, öffne vielen, die verblendet sind, die Augen, die nicht dich als den einzigen Weg erkennen, sondern denken, es gäbe viele Wege ins Himmelreich, die falschen Lehren verfallen sind, Herr. Bewahre auch uns davor, dass wenn wir stehen, dass wir nicht fallen, sondern festbleiben in dir. Sei du gnädig, Herr. Wir wollen barmherzig sein und sanftmütig, aber auch deutlich warnen, wo falsche Dinge eingedrungen sind in Gemeinden. Herr, und wenn alles immer mehr sich verschmelzt zu einer unbiblischen Einheit, dann lass uns als bibeltreue Christen uns in heilsamer Weise davon absondern. Schenk uns den Mut dazu und dass wir allein auf dich und dein Wort hinweisen. Herr, erbarme dich. Segne auch unsere Gemeinden, wo wir sind, dass sie einen klaren biblischen Kurs fahren oder wieder ganz neu finden, Herr. Sei auch da gnädig und segne jetzt jeden Einzelnen, der bei dieser Konferenz ist. Amen. Amen.